verpasst hat und nicht früh genug sich darum gekümmert hat und nicht früh genug bei der Party mit dabei war. Das kann man natürlich machen, hoffentlich nur relativ kurz, ja. Und zweitens, sich auf den Hosenboden setzen und sagen, okay, ja, aber wie kann ich denn jetzt noch das Beste rausholen? Man kann sich jetzt auch freuen, das Günstiges einzukaufen. Also, die guten Jahre sind vorbei. Für wen denn jetzt genau? Ja, für diejenigen, die sich das jetzt einfach akzeptieren und sagen, naja, guten Jahre sind jetzt vorbei, jetzt brauche ich irgendwie auch nichts mehr machen. Ja, jetzt ist sowieso egal. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Es werden auch wieder sehr, sehr gute Jahre kommen. Das ist... Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krisenstark und zwar von unserem Frage- und Antwort-Format. Der erste Teil ist bereits erschienen in der letzten Podcast-Folge, da habe ich schon viele Fragen beantwortet. Soll man jetzt raus aus den US-Märkten hin in die EU-Zone besser rein investieren? Lohnt sich ETFs überhaupt noch? Soll ich lieber meinen Notgroschen aufstocken oder meine Sparpläne aufstocken? Was soll ich überhaupt tun? Wie komme ich überhaupt klar in dieser unsicheren Zeit? Jetzt hier heute hört ihr Teil 2 des Q&As mit euren wundervollen Fragen, die ihr mir geschickt habt über Instagram damals. Und wir machen also weiter mit den folgenden Fragen. Sehr interessant, könnte das gesamte Konstrukt der Börse zerstört werden? Außerdem, ich habe minus 20% im Depot, wird es sich wieder erholen? Macht es Sinn, jetzt in Staatsanleihen zu investieren? Wie geht man am besten mit finanziellen Verlusten um? Würdest du bestehende ETF-Sparpläne in den MSCI World weiterlaufen lassen? Wäre jetzt vielleicht ein günstiger Zeitpunkt fürs jährliche Rebalancing? Gibt es weitere große Kündigungswellen oder bauschen die Medien nur auf? Es wird in den Medien gesagt, die guten Jahre sind vorbei. Ist das so und was sollen wir denn jetzt tun? Und zuletzt hat jemand die Sorge geäußert vor ja, steigender Besteuerung von Arbeit, Veränderung in der Gesellschaft, höhere Steuern auf Finanzerträge, was, wie ich das sehe und wie man sich darauf vorbereiten kann. Am Ende teile ich auch mein Fazit mit euch dieser ganzen Situation, wer in dieser Krise verlieren wird, wer gewinnen wird und wie du das Ganze nicht nur unbeschadet überstehst, sondern eben gestärkt daraus hervorgehst und hoffentlich zu den Gewinnerinnen gehörst, denn das liegt in deiner Hand. Viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil von Frage und Antwort von Krisenstark. Und bevor es losgeht, noch ein super wichtiger Hinweis für euch. Am kommenden Donnerstag, das ist der 17.04. Gründonnerstag, um 13 Uhr gebe ich ein Live-Webinar zur aktuellen Marktlage. Donnerstag, 17.04. um 13 Uhr. Live. Ich beantworte da eure Fragen und ihr bekommt auch noch einiges an Input. Zum Beispiel, was ist eigentlich passiert? Wie schlimm ist es wirklich? Wie sind die vergangenen Crashes auch ausgegangen? Das heißt, ich schaue da schon relativ weit zurück in die Vergangenheit, aus der kann man meist ganz gut lernen. Kommt jetzt die große Rezession? Soll ich besser verkaufen und dann wieder neu einsteigen? Sollte ich jetzt investieren, gerade jetzt, oder besser noch warten? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich zeige euch außerdem, wie und wie viel Geld ihr im Corona-Crash hättet machen können und wie ihr jetzt diese zweite Chance, die euch jetzt, die sich uns allen jetzt bietet, am besten nutzen könnt. Weil die erste Chance habt ihr es wahrscheinlich leider nicht genutzt. Jetzt kommt nochmal die zweite. Das ist natürlich bitter, aber wie gesagt, jetzt ist die zweite Chance. Vermutlich auch die letzte in sehr, 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 sehr langer Zeit. Ich habe einige super augenöffnende Zahlen und Grafiken für euch rausgesucht mit dabei, die euch Orientierung und Klarheit geben werden in diesen turbulenten Zeiten. Außerdem und deswegen live, ich beantworte eure Fragen. Ist alles kostenlos. Ja, sichert euch also euren Platz unter madamoneypenny.de/live. Donnerstag, 17.04., 13 Uhr, seid auf jeden Fall live mit dabei. Sichert euch einen Platz, madamoneypenny.de/live. Wie gesagt, ist alles komplett kostenlos und dann freue ich mich sehr, sehr, sehr auf dieses Live-Webinar mit euch. Machen wir weiter mit einer Frage, die ich persönlich auch sehr interessant fand. Könnte das ganze Konstrukt Börse untergehen? Die kurze Antwort ist nein. Ja, sehr, 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 sehr äußerst unwahrscheinlich. Nein, es wird nicht passieren. Ja, es wird nicht passieren, dass das komplette Konstrukt Börse, dass es keine Börsen irgendwo mehr gibt, dass sich das abschafft, dass das untergehen wird, wird nicht passieren. Schauen wir uns mal die Historie an der Börsen. Ich meine, die Börse hat ja schon einiges erlebt, auch an sehr, 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 sehr großen Krisen, angefangen mit der großen Depression 1929 bis in die 30er Jahre rein. Ja, nach dem Börsencrash von 1929 ist Vermögen und der Handel auch generell drastisch natürlich geschrumpft. Viele Banken sind pleite gegangen. Dennoch wurde der Börsenhandel als solcher ja nicht abgeschafft. Ja, die Kapitalmärkte haben sich langfristig erholt, wie sie das immer tun. Zweiter Weltkrieg. In vielen Ländern war da die Börsentätigkeit natürlich massiv eingeschränkt. Einzelne Börsen waren durchaus zeitweise geschlossen, zum Beispiel eben in den Kriegsgebieten. Trotzdem bestanden die Börsen in stabileren Ländern weiter. Und nach Kriegsende haben sich auch da die internationalen Finanzmärkte relativ schnell wieder reorganisiert. Ölkrise 1973, 1979, Dotcom-Bubble 2000, Finanzkrise 2008, alles genau das gleiche. Ja? Die Märkte brachen zum Teil erheblich ein. Wir haben es auch in der Corona-Krise ja auch gesehen. -40%, -30%, -50% in der Finanzkrise. Teilweise sind die Leitindizes eingebrochen. Ist also das gesamte Finanzsystem ist also sehr unter Druck geraten. Und trotz dieser umfassenden Verwerfung, sage ich mal, wurde das System der Börsen auch da wieder nicht abgeschafft. Ja, durch Reform, durch staatliche Stützungsmaßnahmen und so weiter haben sich die Märkte dann wieder stabilisiert. Also historisch gesehen haben sich die Börsen als Institution selbst in extremen Krisen immer wieder behauptet, auch wenn natürlich die Kurse und die Handelsvolumen teilweise extrem eingebrochen sind. Ja, das haben wir alle jetzt auch schon mal in jüngerer Vergangenheit miterlebt oder auch Börsen zeitweise schließen mussten. Warum ist das so? Ja, warum wird dieses System am Leben gehalten und wird auch immer wieder überleben? Da müssen wir uns nochmal genauer anschauen, was ist denn der systemische Stellenwert von Börsen eigentlich? Das ist jetzt nicht ein x-beliebiger Shop, ja, in den ich reingehe und mir ein paar Aktien kaufe und irgendwie wieder rausgehe und ob ich das jetzt mache oder nicht, interessiert niemand. Sondern es hat ja, die Börse ist ja hochgradig systemrelevant. Eine Funktion der Börse für Unternehmen ist Kapitalbeschaffung. Kapitalbeschaffung für Unternehmen passiert an der Börse. Börsen sind ein zentrales Instrument, mit dem sich Unternehmen weltweit Kapital beschaffen können. Ja, eben durch die Ausgabe von Aktien, Aktienemissionen, durch Anleihen zum Beispiel. Und würden Börsen langfristig wegbrechen, müssen Unternehmen auf andere, weitaus weniger effizientere Finanzierungsmethoden ausweichen. Ja, dann müssen sie wieder Kredite besorgen und so weiter bei irgendwelchen Banken und so. Ja, also es ist natürlich und in dem Volumen ja auch gar nicht sozusagen möglich. Ja, also das, was wir machen, wenn Aktien ausgegeben werden, bei Aktienemissionen, ja, da wird ja dann quasi ein, jetzt einfach gesprochen, Teile der Unternehmen ausgegeben und die werden gekauft und das Geld fließt an das Unternehmen und damit können die weitere Investitionen machen. Das ist ja ein riesengroßer Hebel, wenn so ein Unternehmen, deswegen gehen die ja auch an die Börse. Das ist eine Kapitalbeschaffungsmaßnahme. Das machen die ja nicht aus Jux und Dollerei, ja, sondern um massiv, um schnell sehr, sehr viel Geld zu bekommen. Weltweite Verflechtung ist ein weiterer Punkt. Also der Wertpapierhandel ist ja, es ist ja alles global vernetzt. Selbst wenn es zu regionalen Schließungen kommt, selbst wenn die Börse Stuttgart meinetwegen jetzt zumacht, ja, im Kriegsfall oder politische Umbrüche oder was auch immer, laufen die Börsen in anderen Regionen ja üblicherweise weiter. Ja, dann geht man zur Börse Frankfurt und dann kauft man dann in Paris und dann kauft man dann in London oder wo auch immer, ja, also gerade heute im Zeitalter von diesem komischen Internet und Apps und so weiter, da könnt ihr auch an so gut wie jeder x-beliebigen Börse sozusagen kaufen, natürlich steuerlich und so weiter und so fort, ja, aber man kann da schon auch ausweichen, wenn es mal in einer Region oder in einem Land sozusagen brennt, dass da etwas geschlossen wird, dann kann man da durchaus durch diese weltweite Verflechtung auch woanders hingehen, ja, und vor allem jetzt mal unabhängig von uns Privatanlegerinnen, das Konzept, das Konstrukt Börse, Kapitalmarkt lebt weiter, auch wenn einzelne Regionen sozusagen geschlossen sind oder runtergefahren sind, wie auch immer. Außerdem gibt es ja auch staatliche und institutionelle Interessen. Staaten finanzieren sich unter anderem auch über Anleihenmärkte. Die finanzieren sich auch über die Börse, nicht nur Unternehmen, sondern auch Staaten. Ja, wenn ihr Staatsanleihen kauft, dann gebt ihr dem Staat Geld. Und auch hier ein Wegfall dieser funktionierenden Börsenstrukturen hätte gravierende Auswirkungen auf die Staatshaushalte, auf die Sozialsysteme. Also ihr seht, das ist nicht einfach nur so, ah ja, können die Börsen irgendwie weg sein? Was passiert dann eigentlich? Sie werden nie weg sein, weil so viele richtig große Player, ja, richtig große Unternehmen plus eigentlich alle Staaten ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass diese Börsen weiter bestehen. Und mehr braucht es dafür eigentlich auch schon gar nicht. Ja, es ist einfach so verflochten und so systemrelevant, dass es nicht passieren wird, dass der Börsenhandel per se abgeschafft wird. Also Börsen sind ein integraler Bestandteil von Volkswirtschaften, von modernen Volkswirtschaften, spielen einfach eine sehr zentrale Rolle bei der Kapitalbeschaffung, ja, bei dem ganzen Handel. Und deswegen ein kompletter, dauerhafter Ausfall widerspräche also komplett den Interessen von Regierung und Wirtschaft, eigentlich auf einem ähnlichen Level. Kommen wir zur nächsten Frage. Macht es jetzt Sinn, in Staatsanleihen zu investieren? Na, ich kenne ja dein Portfolio nicht, ich kenne deine Strategie nicht, so pauschal lässt sich das nicht beantworten. Die Frage ist halt, was ist dein Ziel? Ja, was ist dein Ziel, jetzt Staatsanleihen zu kaufen? Wenn dein Ziel ist, dein Portfolio zu stabilisieren, ja, du hast gemerkt, oh ja, ist doch irgendwie ganz schön nach unten gerauscht und ich kann nicht mehr schlafen und ich möchte das jetzt wäre ein bisschen sicherer aufstellen, klar, dann kannst du, dann sind Staatsanleihen sicherlich ein gutes Mittel, da als Ergänzung zu einem sehr aktienlastigen Depot Staatsanleihen sozusagen als Airbag mit beizumischen. Ja, also da lautet die Antwort, ja, kann Sinn machen. Die Antwort lautet, nein, macht keinen Sinn, wenn du Rendite machen willst. Die EZB hat gerade wieder den Leitzins gesenkt. Das heißt, es gibt wenig Zinsen auf neu emittierte Staatsanleihen. Also, ja, was ist dein Ziel? Dementsprechend kannst du dir deine Antwort raussuchen. Nächste Frage, Depot minus 20%. Habe Angst um mein Erspartes. Wird es sich wieder erholen? Ja, bei der Frage muss ich mal ganz kurz schlucken, weil ich frage mich, wenn der MSCI World um 6,6% oder 7,4% oder wie auch immer ja da so die Wellen gerade sind, ein Minus in diesem Bereich macht. Wie kann dein Depot minus 20% haben? Das heißt für mich, dass du nicht sonderlich breit diversifiziert hast, und vielleicht sogar unabsichtlich, weil was ich auch immer wieder sehe ist, ja, die Leute haben den MSCI World und haben dann noch irgendwas und noch irgendwas und noch irgendwas und wissen aber gar nicht, dass sich diese ETFs überlappen, ja. Und dann habt ihr auf einmal einen enormen Anteil an Tech zum Beispiel drin, von dem ihr das gar nicht wusstet, weil ihr nicht richtig hingeschaut habt, welche Assetklassen da bedient werden und welche Unternehmen da drin sind und welche Branchen und Sektoren da vielleicht übergewichtet sind in einzelne ETFs. Also wer jetzt ein Depot von minus 20% hat, der ist ja ein viel höheres Risiko eingegangen, als eigentlich jetzt sozusagen notwendig wäre. Jetzt kenne ich natürlich, wie gesagt, deine Renditeziele nicht und deinen Anlagehorizont nicht und so weiter. Vielleicht bist du auch absichtlich deutlich mehr Risiko eingegangen. Aber dann, well, ja, this is what you get. Ja, dann musst du halt auch mit einer höheren Volatilität einfach rechnen und auch gerechnet haben. Ja, es gibt bei uns im Mentoring zum Beispiel, wir haben genaue Auflistungen, wenn man wie viel Risiko eingeht, wie hoch der Downfall sein kann und wie lange der anhalten kann im Depot. Ja, also da könnt ihr bei uns genau sehen, schwarz auf weiß anhand von historischen Daten, wenn ich so und so viel Risiko eingehe, da muss ich auch eine Volatilität aushalten, die auch mal 3 bis 5 Jahre bei, ja, minus 10, minus 15, minus 20% oder so ist, ja. Hab dann vielleicht auch eine entsprechende Upside, wenn mir die halt wichtiger ist. Aber das ist halt die Definition von Risiko, ja. Risiko ist ja nicht, es geht immer nach oben, sondern Risiko ist, es kann sehr steil nach oben gehen. Aber je steiler es bei dir nach oben geht, desto genauso steil kann es auch wieder nach unten gehen. Ja, anders als wenn ich es halt nur in Staatsanleihen packe oder so, ja, was relativ rumdümpelt und relativ safe ist. Das ist ein komplett viel geringeres Risiko. Also meiner Meinung nach hast du da sehr viel Risiko eingegangen. Und es ist für dich ja ganz offensichtlich nicht in Ordnung. Man kann auch viel Risiko eingehen, so wie ich. Wie gesagt, ich habe eine 100%ige Aktienquote. Und das kann aber dann auch okay sein. Für mich ist das total okay, weil ich genau weiß, was ich tue, weil ich genau weiß, ja, was ich tun muss, wenn, so. Und dass ich weiß halt auch, was auf mich zukommt und was meine Upside sein kann. Das ist ja auch nichts garantiert, ja, aber man muss diese Entscheidungen aktiv treffen. Und wenn ich jetzt hier lese, Depot minus 20%, habe Angst um mein Erspartes und im Anschluss die Frage, wird es sich wieder erholen? Ja, das sind einfach drei Komponenten, wo ich merke, es stimmt ganz gehörig etwas nicht. Minus 20% ist viel zu viel aktuell. Ja, du bist ein enormes Risiko eingegangen. Du hast Angst um deine Erspartes. Ja, das heißt, du bist davon ausgegangen, dass es einfach immer wieder nach oben geht. Du bist zu viel Risiko eingegangen, was du emotional tragen kannst. Und drittens wird es sich wieder erholen. Du hast dich nicht mit der Historie von Börsen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es sich in deinem, ich weiß ja nicht, in was du investiert hast. Ja, anscheinend hast du, ja, weiß ich nicht, ja, anders investiert als jetzt in Anführungsstrichen nur den MSCI World, oder wahrscheinlich hast du auch kein ausgeklügeltes Portfolio dir aufgebaut, sondern ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen jenes. Ob sich das jetzt bei dir so in deiner Kombination wieder erholt, weiß ich nicht. Ja, wenn du in irgendwelche komischen Branchen-ETFs investiert hast oder in ETFs, die einfach viel zu schmal sind oder in irgendwelche Hochrisikogeschichten. I don't know, ja. Ich kann dir sagen, wie sich der allgemeine Aktienmarkt, ja, der allgemeine, breit diversifizierte Aktienmarkt, wie der sich entwickelt, der wird sich wieder erholen. Definitiv, ja. Also logisch, wie soll es auch sonst anders, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ja, mehrfach an verschiedenen Stellen, die historischen Renditen, die Börsen, wie die sich immer wieder erholen, wie sich der Kapitalmarkt immer wieder erholt. Der Durchschnitt im Gros wird sich natürlich wieder erholen. Was du da jetzt aber mit deinem Depot im minus 20-prozentigen Bereich machst, kann ich dir das natürlich nicht sagen. Vielleicht hast du irgendwelche Einzelaktien da auch irgendwie drin liegen von Unternehmen, die nie wieder das Licht der Welt, die Sonne erblicken werden, weil it's over oder so. Das kann ich dir ja nicht sagen. Ja, ich kann nur jetzt wirklich sehr, sehr stark an dich und an andere appellieren, ja, die so ein starkes Minus im Depot haben. Schaut euch euer Portfolio an. Ihr müsst es umstrukturieren. Und das kann ich so pauschal sagen, weil sie jetzt speziell, redet ja von Angst, redet von sozusagen totaler Verlustangst, wird es sich jemals wieder erholen. Und wenn das mitschwingt, dann habt ihr etwas richtig, richtig falsch gemacht. Und dann müsst ihr euch nochmal hinsetzen und es einmal vernünftig machen. Ihr verliert gerade Geld, minus 20%. Das ist in der Phase, in der wir uns heute befinden, total unnötig. Das habe ich mit einer 100%igen Aktienquote nicht minus 20%. Also ich frage mich wirklich, was sie da gemacht haben, ehrlicherweise, ja. Also, aber ist ja auch, ja, vielleicht ist das dann auch euer Lehrgeld jetzt, dass ihr einmal bluten müsst, um halt zu erkennen, ach, es ist irgendwie doch nicht shoppen gehen und ein bisschen was einkaufen und wird schon irgendwie, ja. Es ist halt einfach ein komplett anderes Spiel. Und wie gesagt, geht bitte zurück, schaut euch euer Portfolio an. Höchstwahrscheinlich wisst ihr aber trotzdem immer noch nicht, wo der Fehler dann liegt, weil sonst hättet ihr den ja gar nicht erst gemacht, ja? Also nochmal einen Schritt zurück. Ihr müsst euch dieses Wissen aneignen, wirklich. Ihr müsst eure Risikobereitschaft bestimmen. Idealerweise mit psychologischen Tests, ja? Also, weil das ist ja nicht nur, ich mach gerne Bungee-Springen. Ich glaube, ich bin ziemlich risikobereit. Nehme ich mal 90-10, nehme ich mal 80-20. Und dann, was heißt das überhaupt? Ja, wie strukturiere ich denn ein Portfolio mit 70-30, 80-20? So, ist dann nur MSCI World und Emerging Market? Ich würde sagen, nein. Ja? Also, diese Zeit, dieser Daumenformeln, dieses ich mach mal irgendwie so, das ist jetzt vorbei. Ihr bekommt alle gerade gehörig den Tritt in den Hintern. In Zahlen, minus 20%. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das in Euro bedeutet, aber es klingt sehr, sehr schmerzhaft. Und es ist komplett unnötig an dieser Stelle. Weil es sind nicht die gesamten Börsen, der MSCI World als solches, ja, wenn wir den mal repräsentativ hernehmen für die weltweite Aktienlandschaft, der ist nicht um 20% eingebrochen. Sondern um 7, noch was aktuell. Keines eurer Depots sollte minus 20% gerade haben. Wenn das passiert ist, ja, blöd gelaufen jetzt, ja, umso wichtiger, dass ihr jetzt, ich meine, good news, es hat sich noch nicht wieder erholt, ja, das heißt, ihr könntet jetzt auch noch sozusagen umschichten, günstig etwas Vernünftiges einkaufen, was dann wieder hochgeht. Ja, schlimmer wäre es, ihr hättet jetzt einmal den Dip sozusagen mitgenommen, krabbelt jetzt sozusagen wieder hoch und ihr müsst jetzt umstrukturieren und teuer sozusagen einkaufen. Also das ist jetzt vielleicht noch so, ja, die gute Geschichte, ja, das Timing an der Sache. Also wer sich nicht gut fühlt mit seinem Depot, wer sich nicht gut fühlt damit, was da gerade passiert, ist jetzt auch noch ein guter Zeithorizont, guter Korridor, sich das nochmal anzuschauen und zu günstigen Preisen, ja, das Portfolio nochmal umzustrukturieren und Sachen zu verkaufen, die ihr nicht mehr haben wollt, Sachen zu kaufen, die einfach notwendig sind, was heißt, die ihr nicht mehr haben wollt, die ihr noch nie hättet haben sollen, höchstwahrscheinlich. Und dann eben die Sachen mit reinzunehmen und es vernünftig zu strukturieren, vernünftig aufzubauen, sodass euch das nicht wieder passiert unnötigerweise. Wie gesagt, minus 20% jetzt ist absolut unnötig. Da sind gravierende Fehler passiert. Es ist nicht der gesamte Markt um 20% abgesagt. Das tut dann einfach weh, aber es ist, wie gesagt, dann auch einfach der Denkzettel. Das ist das, was ich seit Jahren hier predige und sage, Leute, ihr betreibt Geldvernichtung, wenn ihr einfach mal so Pi mal Daumen irgendwas macht. Und genau das passiert jetzt gerade. Fair enough, ja, jetzt ist passiert, jetzt hast du es einmal so erlebt. Das Wichtige ist jetzt nur, dass du es mal ganz, ganz schnell jetzt änderst, weil es wird ja so weitergehen. Ja, also es wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen und auch in deiner Anlegerkarriere, die ja vielleicht noch 20, 30 Jahre dauert, wird es auch noch einige Krisen geben, kann ich euch versprechen. Und dann willst du nicht wieder deutlich, deutlich mehr im Minus sein als der gesamte Markt. Das ist vollkommener Wahnsinn, dass das passiert ist. So, also ja, wie gesagt, zurück auf die Schulbank sozusagen und jetzt nochmal das als Lehrgeld verbuchen und jetzt aber ganz, ganz schleunigst mal vernünftig einmal komplett auf links drehen höchstwahrscheinlich und vernünftig strategisch investieren. Nächste Frage, wie geht man am besten mit den finanziellen Verlusten um? Also ich habe keine finanziellen Verluste gemacht. Ihr habt höchstwahrscheinlich auch keine finanziellen Verluste gemacht. Ein Verlust ist es erst, wenn du verkaufst. Du hast jetzt keinen Verlust gemacht. Ja, das ist dann immer so in den Medien, ja. MSCI World hat so und so viel Verlust gemacht und Anleger haben so und so viel Verlust gemacht. Ihr macht ja gar keinen Verlust. Ein Verlust ist es erst, wenn du den Verlust realisierst, wenn du verkaufst. Solange du nicht verkaufst, ist es ein temporärer, fiktiver Verlust. Weil es kann ja auch immer wieder noch weiter nach oben gehen. Wenn du es aber verkaufst, dann hast du keine Chance mehr, dass es noch weiter nach oben gehen kann. Deswegen, ja, also es ist kein Verlust. Also so könnte man sagen, ich habe in meiner Anlegerkarriere noch nie Verlust gemacht. Natürlich, ja, mein Depot unterliegt auch Schwankungen, ganz logisch. Ja, jedes Depot hat Schwankungen drin, jedes Portfolio hat Schwankungen drin. Aber ich habe noch nie was verkauft und schon gar nicht im Minus. Ja, das heißt, ich habe noch nie Verlust gemacht. Und das, liebe Leute, sind aber auch wieder die absoluten Basics der Börse. Ja, wann mache ich Verlust? Wann realisiere ich den Verlust auch wirklich? Und solange ihr nicht verkauft, habt ihr keinen Verlust gemacht. Und wenn die Frage kommt, wie geht man am besten damit um? Ja, da schwingt ja dann Stress mit, da schwingt Angst mit. Auch da, ja, wenn ihr Stress und übermäßig viel Angst verspürt, anders als Respekt und vielleicht ein bisschen Vorsicht und es vielleicht beobachtet, ja, wenn ihr Angst verspürt, wenn ihr Unsicherheit verspürt, dann seid ihr zu viel Risiko eingegangen. Höchstwahrscheinlich, ja, gepaart mit fehlendem Wissen, was eigentlich gerade passiert und warum das passiert. Und was eigentlich Verluste sind und wann ich Verluste wirklich habe und wann ich sie nicht habe. Du bist höchstwahrscheinlich ein zu hohes Risiko eingegangen, hattest höchstwahrscheinlich keine Strategie, kein ausreichendes Wissen und jetzt sitzt du da und fragst dich, was du mit den Verlusten tun sollst, die du ja gar nicht hast. Also, Verluste habt ihr erst, wenn ihr verkauft, wenn ihr die Verluste realisiert. Bis dahin ist es ein Spiel des Durchhaltens. Zittrig versus hartgesottene. Die Leute, die solche Fragen stellen, gehören, und das ist no judging, das ist einfach Fakten, ihr gehört zu den Zittrigen, weil ihr eben keine Strategie habt, weil ihr nicht wisst, was ihr tut. Die Hartgesottenen, ich zum Beispiel, Mentoring-Alumni, ja, alle, die das bei uns gelernt haben, ja, die gehören zu den Hartgesottenen, die freuen sich gerade, weil die kaufen von euch. Wenn ihr verkauft, muss es auch immer jemand auf der Gegenseite geben, der kauft. Einer macht eine sehr schlaue Entscheidung, der andere macht eine sehr dumme Entscheidung. Ja, auf der anderen Seite gibt es immer jemanden, der genau das gegenteilige Verständnis von eurem habt. Und deswegen kaufen die Leute halt, wenn ihr verkauft. Und ihr macht Verlust und die kaufen günstig ein. Und das ist halt das Spiel. Nächste Frage. Würdest du bestehende ETF-Sparpläne in den MSCI World weiterlaufen lassen? Ja, wenn es strategisch gut aufgebaut ist. Nein, wenn du damit vielleicht zu viel Risiko eingehst, wenn der Notgroschen noch nicht steht, pipapo, alles, was ich jetzt schon x-mal gesagt habe. Du hast ja in deiner Gesamtstrategie mit einer hoffentlich konservativen Rendite gerechnet. Da sind Krisen eingepreist. Du dürftest also bei vernünftiger Planung, die hoffentlich vorher passiert ist, immer noch langfristig genug Rendite machen. Wenn du zu ambitioniert gerechnet hast, ja, und jetzt denkst, oh Gott, das geht ja alles irgendwie gar nicht auf, oder vielleicht auch gar nicht gerechnet hast, dann hast du eh ein Problem. Weil dann fehlen dir sowieso die Basic-Zahlen, um überhaupt zu wissen, wird es denn überhaupt reichen in der Rente? Du musst dir ja überlegt haben, wie viel Geld investiere ich einmalig oder auch pro Monat, mit welcher Rendite, mit welchem Risiko, damit ich am Ende ja meine fette Gans so dick gestopft habe, dass ich von den goldenen Eiern leben kann. Die goldenen Eier sind größer, je dicker die Gans ist. Die goldenen Eier rechnet ihr euch aus und die Gans rechnet ihr euch aus. Und dann rechnet ihr euch aus, wie viel, ja, wie dick ihr die Gans stopfen müsst, mit wie viel Euro pro Monat ihr diese Gans, euer Vermögen, stopfen müsst, damit die Eier groß genug sind. Und wenn das vernünftig ausgerechnet ist, rückwärts ausgerechnet ist, dann ergibt sich daraus eine Sparrate und Rendite und ein Zeitraum, wie lange ihr dafür Zeit habt. Und da sind normalerweise, wir rechnen im Mentoring ja sehr, sehr pessimistisch, nicht optimistisch, sondern wirklich nicht so, ah ja, wird schon irgendwie alles gut gehen, sondern so, naja, nehmen wir mal so irgendwie einen Case an, der realistisch pessimistisch halt ist, damit wir uns halt freuen, wenn es am Ende mehr ist, aber damit wir halt nicht sozusagen ja faul werden und denken, ja, wird schon irgendwie mit 50 Euro Sparplan, wird schon irgendwie reichen, ja. Und ich sehe sehr, sehr viele Fehler, die da passieren, gerade mit der Renditeberechnung, wenn man dann schon in Rente ist und so weiter. Also egal, das würde zu weit führen, aber um deine Frage zu beantworten, ja, du siehst, würdest du bestehende ETF-Sparpläne im MSCI World weiterlaufen lassen? Wenn meine Mentoring-Teilnehmerinnen mich das fragen, was sie ja nicht tun, aber wenn sie mich theoretisch fragen würden, würde ich sagen, ja klar, ja, du bist ja so gut aufgestellt, wir haben das alles komplett ausgerechnet, Krisen waren mit eingerechnet, so alles gut, alles fein, ja. Wenn mich jetzt irgendjemand auf der Straße fragen würde, soll ich also einmal mit den ETF-Sparplänen irgendwie weiterlaufen lassen, würde ich sagen, allein aufgrund der Frage, ja, allein aufgrund der Tatsache, dass du die Frage stellst, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, wenn ihr denkt, ihr seid strategisch gut aufgestellt, ihr kennt eure Zahlen und ihr habt euer Risiko und ihr wisst genau, was ihr tut und so weiter, dann ja, why not? Ja, also es spricht jetzt nichts per se gegen ETFs und auch nicht gegen den MSCI World. Wie gesagt, der MSCI World ist ja auch ein lebendes Gebilde. Ja, da ändern sich die Gewichtung, die Verteilungen. Der Sinn, das Ziel des MSCI World ist es, die größten Unternehmen der Industrieländer abzudecken. Und wenn jetzt die US-Amerikaner langsam weiter runtergehen und die Deutschen, haha, zum Beispiel, immer weiter hochklettern würden, deutsche Unternehmen, dann bildet sich das auch im MSCI World ab. Ja, oder wenn andere europäischen Staaten jetzt auf einmal dann vorpreschen und total den Wirtschaftsmotor meinetwegen anschmeißen und irgendwelche Unicorns fabrizieren oder so. Von daher, ja, der MSCI World ist immer noch das Mittel der Wahl. Und auch dazu nochmal eine Randnotiz. Wir reden immer von dem MSCI World. Der MSCI World ist ein Index. In welche ETFs ihr da jetzt investiert, weiß ich ja nicht. Auch da gibt es Unterschiede. Auch da gibt es günstigere, da gibt es teure, da gibt es thesaurierende, da gibt es ausschüttende, da gibt es welche in Euro, da gibt es welche in Dollar, da gibt es welche, die einen Faktor mit drauf haben, da gibt es welche ohne Faktoren, da gibt es welche mit verschiedenen Faktoren noch drauf. Ja, also das ist auch so, wenn ihr von dem MSCI World redet, gleich ist auch in den Medien, wird der MSCI World, ja, was ist denn der MSCI World? Das ist ja erstmal ein Index. Ja, und auch da kann man vermeintlich Fehler machen bei der ETF-Auswahl. Ist jetzt nicht hochwahrscheinlich, aber mittlerweile, ja, gibt es nicht nur drei MSCI World ETFs auf dem Markt, sondern eine ganze Reihe mit verschiedenen Faktoren, verschiedenen Währungen und so weiter und so fort. Ja, und auch da muss man halt einfach wissen, worauf man halt achten sollte. Und wenn du da alles total confident bist und sagst, ja, habe ich alles super double-checked, klar, dann spricht überhaupt gar nichts gegen ein weiteres Investment in den MSCI World. Nächste Frage. Wäre jetzt vielleicht ein günstiger Zeitpunkt fürs jährliche Rebalancing? Fand ich einen sehr smarten Gedanken. Ja, why not? Ja, es ist günstig. Ja, man kann günstig hin und her shiften. Klar, why not? Finde ich irgendwie smart. Weitergedacht. Also da sieht man, ja, das ist keine zittrige, das ist eine hartgesottene, die jetzt noch überlegt, ah, wie kann ich das jetzt eigentlich zu meinem Vorteil noch drehen? Neben natürlich weiteren Investitionen vielleicht. Sondern zu sagen, ach, ich muss ja sowieso einmal im Jahr rebalancen. Warum soll ich erst im November machen, wenn ja jetzt die Kurse eigentlich schon ganz, ganz gut stehen und ich günstig neu dazu kaufen kann. Man muss natürlich schauen, welche Strategie du dann da anlegst. Ja, gibt es ja auch verschiedene Weisen, dieses Rebalancing zu machen. Aber gerade wenn du es so machen willst, indem du die eine Asset-Klasse wieder hochziehst, indem du nachkaufst, klar, ja, ist jetzt, glaube ich, sehr smart, sehr, sehr schlaue Gedanken. Ist eine gute Idee, würde ich sagen. Kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es weitere große Kündigungswellen oder bauschen die Medien auf? Naja, ich glaube, wenn man sich mal die Fakten anschaut, liegt die Vermutung sehr nahe, dass die Kündigungswellen, die ja gerade, also die Welle rollt ja schon. Und das ist jetzt nicht, also ich meine, das sind ja Fakten, das ist jetzt keine Meinung großartig, sondern es ist ja Fakten, ja, von Volkswagen, Deutsche Bahn, ThyssenKrupp, Post, Bosch, Audi, Siemens. Das sind ja alles, das sind jetzt alles Unternehmen, die entweder schon gekündigt haben oder Entlassungen angekündigt haben, jetzt für die nächste Zeit. Und das ist natürlich schon, das merkt man natürlich schon, ja. Deswegen ist natürlich auch von einer Welle die Rede, weil es nicht nur ein Unternehmen ist, sondern sozusagen die Wellen rauschen und rauschen. Das ist aber jetzt auch alles keine großartige Überraschung. Wenn wir uns mal die deutsche Wirtschaft anschauen, ja, die stagniert und oder schrumpft seit 5 Jahren. Unternehmen wandern ab. Ich habe das mal alles aufgedröselt in einer Folge von Krisenstark. Was soll da dann anderes, also woher soll es denn dann kommen? Ja, wenn Deutschland seit 5 Jahren oder mindestens mal seit 3 Jahren dann jetzt wirklich in einer Rezession sich befindet, das spürt man doch natürlich. Ja, natürlich sparen dann die Unternehmen. Also Rezession, das ist jetzt, also das definiert sich jetzt, das definiert sich ja dadurch, dass die Unternehmen weniger Geld erwirtschaften. Und wenn ich weniger Umsatz mache, ja, dann kann ich natürlich auch nicht die gleichen Kosten die ganze Zeit produzieren. Da muss ich halt Menschen entlassen. Das ist unweigerlich dann die Folge, ja. Und weitere Unternehmen wandern auch ständig ab. Es ist ja nicht nur, dass sie irgendwelche Standorte hier in Deutschland dicht machen und sagen, oh ja, das war's jetzt, sondern manche wandern ja auch ins Ausland mit ihrer Produktion. Und was ist das für uns Deutschen? Ja, erstmal jetzt nicht so richtig was Gutes, ja. Aber auch da, jede Krise hat ja auch Gewinner, ja. Und da kann ich wieder nur appellieren an euch. Bereitet euch vor. Bereitet euch vor, finanziell, indem ihr eure Notgroschen habt, indem ihr Erspartes auf der Seite liegen habt, indem ihr ein Vermögen aufbaut, indem ihr euch ein Stück weit unabhängig macht von dem, was da draußen passiert. Ich weiß, wir sind natürlich alle Teil des Systems, aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich immer von Paycheck zu Paycheck lebe und darauf angewiesen bin, dass mein Arbeitgeber mich die nächsten zig Jahre weiter voll beschäftigt, zu 40 Stunden und mit Gehaltssprüngen und so weiter, ob ich darauf 100% angewiesen bin oder ob ich gleichzeitig hier schon mein kleines Erspartes habe und auch relativ gut überleben kann, wenn mal ein halbes Jahr kein Geld reinkommt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und da müsst ihr aber hinkommen. Und wie kommt man da auch hin? Ja, also Einkommen diversifizieren ist zum Beispiel auch ein Thema, über das gerade sehr, sehr wenig gesprochen wird, ja, was, glaube ich, uns die nächsten Jahre sehr stark begleiten wird. Einkommen diversifizieren, zum Beispiel ja durch Aktien, ja, durch ETFs, das machen wir hier. Ihr baut euch ja euer eigenes Einkommen in der Rente. Man kann es natürlich auch schon vorziehen, wenn man richtig gut sozusagen dabei ist. Und ein weiteres Learning daraus, was kann ich weiterhin daraus ziehen? Investiert in euch selber. Das meine ich mit, zu jeder Krise gehören auch Gewinner. Ihr solltet definitiv zu den Gewinnerinnen gehören, weil dazwischen gibt es wenig. Es gibt wenig Leute, die aus einer Krise neutral sozusagen herausgehen. Ja, also entweder man verliert in der Krise oder man gewinnt in der Krise. Und ihr solltet definitiv zu den Gewinnerinnen gehören, sowohl finanziell idealerweise als eben auch mental. Und dazu gehört auch, in euer Humankapital zu investieren. Ja, zu schauen, wie kann ich mich weiter fortbilden? Mal zu schauen, wie zukunftssicher ist eigentlich mein Job jetzt gerade mit AI und so weiter. Das sind ja ganz neue Fragen, die wir uns hier stellen müssen. Und ich glaube, alle, die jetzt dadurch aufgeweckt werden und sagen, oh ja, stimmt, ja, hier passieren irgendwie gerade Veränderungen, lass mich mal schauen, wie ich das irgendwie nutzen kann. Ja, wie kann ich mich weiterbilden? Wie kann ich vielleicht ein zweites Standbein aufbauen? Die Leute werden sehr stark im Vorteil sein gegenüber denjenigen, die sagen, ach ja, naja, gut, wird mich schon irgendwie nicht treffen, schauen wir mal, ja, am Ende sorgt der Staat irgendwie schon so für mich. Ja, ich glaube nicht, dass diese Rechnung aufgeht. Ich glaube auch nicht, dass es eine gesunde Einstellung ist, immer komplett abhängig von irgendwelchen, ja, vom Staat sozusagen zu sein. Also Humankapital investieren, ja, bildet euch da weiter, schaut, ob ihr euer Einkommen diversifizieren könnt und ja, kriegt vor allem eure Finanzen auf die Reihe als absolute Basis, als absoluter Sicherheitshafen. Nächste Frage. Es wird in den Medien gesagt, die guten Jahre sind vorbei. Und nun? Fragezeichen. Ja, das habe ich jetzt auch schon sehr oft wiederholt. Ja, die guten Jahre sind vorbei. It's over. Und nun? Was kann ich denn jetzt tun? Na, du kannst dich jetzt ärgern. Man kann sich jetzt ärgern, dass man die letzten 10, 15 Jahre verpasst hat. Und nicht früh genug sich darum gekümmert hat und nicht früh genug bei der Party mit dabei war. Das kann man natürlich machen, hoffentlich nur relativ kurz, ja. Und zweitens, sich auf den Hosenboden setzen und sagen, okay, ja, aber wie kann ich denn jetzt noch das Beste rausholen? Man kann sich jetzt auch freuen, das Günstiges einzukaufen. Also, die guten Jahre sind vorbei. Für wen denn jetzt genau? Ja, für diejenigen, die sich das jetzt einfach akzeptieren und sagen, na ja, guten Jahre sind jetzt vorbei, jetzt brauchen wir auch nichts mehr machen. Ja, jetzt ist sowieso egal. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Es werden auch wieder sehr, sehr gute Jahre kommen. Das ist ja das Schöne an der Sache. Man kann schon sagen, wir befinden uns gerade in einem ökonomischen und auch geopolitischen Winter. Das Schöne nach dem Winter ist, es kommt immer wieder der Frühling. Und jetzt, in diesen Krisenzeiten wird Vermögen gemacht. Vermögen wird in Krisen gemacht. Jetzt ist einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, den Grundstein zu legen für die nächsten super guten Jahre, die nochmal besser werden als die davor. Das ist historisch nun mal so. Jedes Hoch ist immer höher als das Hoch davor. Das ist statistisch, historisch, schaut euch die Aktienkurse an, schaut es euch an. Ja, es geht im Durchschnitt nach rechts oben. Das heißt, die guten Jahre sind für jetzt over. Die guten Jahre im Sinne von, ja, wir brauchen irgendwie kaum was machen, wir verdienen alle Geld bis unters Dach. Wir brauchen irgendwie kaum Risiko eingehen und dann sind wir total, ja, die Börsen explodieren, ja, alles super, alles blüht. So, das ist halt nun mal vorbei. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich eine Zeit, erstmal des Winters, ja, wo wir ein bisschen bibbern, wo es irgendwie nicht mehr alles ganz so rosig ist. Aber wer jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, der profitiert davon, wenn es wieder hochgeht, wenn der Frühling kommt. Wer jetzt die ganze Zeit zittert und nichts macht, der nimmt ja noch nicht mal die Vorteile dieser Krise dann mit. Also wenn wir schon alle durch eine Krise laufen, ja, wenn wir schon alle, also wir müssen da ja alle gemeinsam sozusagen durch, manche ein bisschen komfortabler als andere, aber grundsätzlich müssen wir alle irgendwie da durch. Und warum nicht dann auch noch das Beste daraus machen und nicht diese Zeit dafür nutzen, sich nochmal neu zu sortieren, einen Grundstock zu legen, der dann wächst, wenn es wieder nach oben geht. Und es wird wieder nach oben gehen, egal was kommt. Ja, man weiß natürlich nicht wann, man weiß jetzt auch nicht, wie lange es noch nach unten gehen wird. Alles, was wir wissen, wo sich, glaube ich, alle einig sind, ja, selbst irgendwelche Crash-Propheten und so weiter, danach geht es auch wieder hoch. Und jetzt, deswegen ist ja jetzt ein super guter Zeitpunkt, endlich damit anzufangen. Ja, und es ist nicht nice to have. Ja, jetzt ist diese Dringlichkeit von außen. Diese Dringlichkeit, wenn ihr sie selber intern nicht habt, ist jetzt die Dringlichkeit von außen. Ihr müsst euch aufstellen, um diese nächste Zeit überhaupt zu überstehen. Und ihr müsst euch einfach vernünftig gut schlau aufstellen, um daraus noch im wahrsten Sinne des Wortes Kapital zu schlagen. Und darin ist auch nichts Verwerfliches. Ja, wenn man aus schlechten Zeiten das Beste noch macht. Das macht ihr nicht auf Kosten von irgendjemand anderem, sondern das macht ihr mit eurem Geld. Ja, ihr spart euer Geld, ihr legt es zur Seite, ihr macht den Notgroschen, ihr investiert es, damit es sich vermehren kann. So baut man ein Vermögen auf. Ja. Und da braucht ihr auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr jetzt diese krisigen Zeiten nutzt, ja, um euch aufzustellen und den Grundstock zu legen für weiteres Vermögen, was dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen wird. Hier schreibt noch jemand, also die Frage wäre ja auch, wovor habt ihr vielleicht Angst, worüber macht ihr euch Sorgen? Hier schreibt noch jemand, steigende Besteuerung der Arbeit, Gesellschaft, höhere Steuern auf Finanzerträge, Altersvorsorge. Ich habe ja jetzt auch keine Glaskugel, ja. Ich weiß ja auch nicht, was jetzt genau passieren wird, aber natürlich ist die Stimmung, ja, sind die Fakten so, ja, unser Land hat gerade 1 Billion Euro Schulden aufgenommen. Es gibt 2 Möglichkeiten, Schulden abzubauen als Staat. Erstens durch Inflation, zweitens durch Steuererhöhungen. Da können wir uns jetzt aussuchen, was uns lieber ist. So. Inflation ist für mich eigentlich, das ist eigentlich mit eingebucht, der ist mit eingepreist. Also würde mich sehr, sehr wundern, wenn die Inflation jetzt nicht steigen würde in den nächsten Jahren, sage ich jetzt mal. Mehr Abgaben, ja, ich meine, da rangeln ja gerade CDU und SPD noch miteinander. I don't know, keine Ahnung, was kommen wird. Aber wie gesagt, wenn man vorbereitet ist, wenn man gut aufgestellt ist, ist es auch zweitrangig, was da genau passiert. Das ist so dieses Fokus auf den Einflussbereich. Ich kann nicht beeinflussen, wie sich CDU, CSU und SPD, wie die sich jetzt genau verständigen, wie die sich zusammenraufen. Das kann ich nicht beeinflussen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem, was am Ende rauskommen wird. Ja, also ich bin da nicht sehr hoffnungsvoll, ehrlicherweise. Aber ich kann das nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, sind meine Finanzen. Ist mein Einkommen zu einem gewissen Grad. ist aber auf jeden Fall meine Ausgaben. Eure Ausgaben liegen zu 100% in eurer Hand. Wofür ihr euer Geld ausgibt, wie viel Miete ihr bezahlt, wie viel ihr für Lebensmittel ausgibt, wie viel ihr für Kino ausgibt, für Klamotten und so weiter, es liegt zu 100% in eurer Hand. Die Inflation nicht, aber einen Finanzplan zu machen, der die Inflation mit einberechnet, pessimistisch, das liegt in eurer Hand. Und dann die Zahlen davon abzuleiten, zu sagen, ja, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Das liegt in eurer Hand. Ja, uns werden Bälle geworfen und wir müssen irgendwie mit diesen Bällen umgehen. Das ist unsere Aufgabe als erwachsene Menschen. Mit allem, was das Leben auf uns schmeißt. Probleme zu lösen, Herausforderungen anzunehmen, uns weiterzuentwickeln, weiterzumachen. Genau darum geht es ja. Und welche Abgaben da jetzt kommen, I don't know. Ehrlicherweise interessiert es mich auch nicht großartig. Ja, es wird höchstwahrscheinlich hier und da ein bisschen wehtun. Wahrscheinlich wird es gewisse Bevölkerungsschichten mit einem höheren Einkommen noch mal mehr treffen als andere. Ja, gut, well, so what? Ja, ich weiß, wie ich mein Geld verdiene. Ich weiß, wie ich es anlege. Ich weiß, wie ich es vermehre. So, mehr kann ich dann nun mal auch wirklich nicht tun. Und mich drüber aufregen, meinetwegen. Ja? Also, was könnt ihr tun? Bereitet euch vor. Ja, you better prepare. Bereitet euch doch einfach drauf vor, was noch kommen könnte. Ja, und es ist jetzt auch wirklich, es hat auch da wieder keine Nachteile, sich darauf vorzubereiten, dass vielleicht eine Steuererhöhung kommt oder dass vielleicht Inflation kommt, dementsprechend die Sparrate anzupassen und dann kommt es doch nicht. Ja, Mai, habt ihr aus Versehen 50 Euro mehr im Monat gespart? Es ging ja irgendwie doch. Selbst wenn es nicht kommt, habe ich auch trotzdem gewonnen. Ist doch super, ja? Also Finance First, rein in Finance First meinetwegen. Da lernt ihr, wie ihr eure Sparziele macht. Da lernt ihr, wie ihr eure Maßnahmenplan zu machen, eure Einnahmen, eure Ausgaben zu strukturieren, ja, da einen Überblick zu bekommen, ein Erspartes aufzubauen. Im Mentoring lernt ihr dann, wie ihr es wetterfest sozusagen investiert. Und das ist alles, was ihr tun könnt. Aber das ist auch alles, was ihr tun müsst. So, das waren jetzt sehr, sehr viele Fragen. Ich mache nochmal kurz ein Fazit. Also mein Fazit jetzt nach all euren Fragen und so weiter. Was könnt ihr daraus mitnehmen? Wer jetzt antizyklisch investiert, hat einfach große Chancen auf Gewinne, weil jetzt gerade ist es einfach günstig, ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Wer eine Strategie hat, wer seine Risikobereitschaft kennt und so weiter, ja, all das, was wir bei uns Mentoring machen, hat alles richtig gemacht, ja, und kauft jetzt Mittelsparplan oder vielleicht nochmal Einmalanlagen einfach günstig ein. Ja, es ist perfekt. Ja, ihr kreiert eine große Masse, die sich dann wieder gut weiterentwickeln will. Ihr ändert erstmal gar nichts, ja. Wenn ihr das alles nicht habt, dann solltet ihr etwas ändern. Aber nicht einfach nur euer Depot irgendwie jetzt anders ein bisschen was kaufen, ein bisschen was verkaufen, sondern ihr solltet ändern, dass ihr keine Ahnung habt von dem, was ihr tut und eben keine Strategie habt. Ja, da fehlt einfach etwas. Gutes Learning jetzt, ja, zum Beispiel mein Depot ist -20%, total unnötig, absolutes Desaster, ja, solltet ihr sehr, sehr schnell reingucken und das ändern. Ein weltweites ETF-Depot ist die absolute Basis. Ist die absolute Basis für das, was wir hier tun. Es hat sich nichts daran verändert, ob ETFs das beste Mittel der Wahl sind, ob der MSCI World ein gutes Mittel der Wahl ist. Daran hat sich nichts verändert. Die Veränderung passiert im Außen, ändert aber nichts daran, dass diese Instrumente weiterhin das Beste ist, was ihr machen könnt. Ja, also das ist die absolute Basis. Je breiter ihr diversifiziert, desto besser. Ja, da kann man dann, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, nochmal schauen, okay, ja, Rohstoffe, Faktoren-ETFs, Immobilien, Geldmarktfonds und so weiter, ja. Aber eure Basis ist halt erstmal eben euer breit diversifiziertes, wohl strukturiertes, strategisch aufgebautes, auf eure Risikobereitschaft basierendes Portfolio. Wenn ihr das habt, bleibt ihr dabei. Wenn ihr das nicht habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu ändern, und das müsst ihr auch ändern. Wenn ihr Angst habt, wenn ihr jetzt Sorgen habt, wenn ihr nicht so richtig wisst, was gerade passiert und was ihr tun sollt, ist es ein sehr großer Indikator dafür, dass etwas falsch gelaufen ist. Weil wenn ihr alles richtig gemacht hättet, hättet ihr diese Gedanken nicht, hättet diese großen Ängste nicht. Also schaut bitte, und es muss ja keiner diese Ängste haben, es ist halt so unnötig. Ja? Es ist so unnötig, dass ihr diese Ängste da jetzt habt. Ich meine, ihr wolltet doch euer Geld investieren, Vermögen aufbauen, um eine Angst zu cutten, um eine Angst loszuwerden, um die finanziellen Sorgen loszuwerden. Jetzt habt ihr euch doppelt so viele finanzielle Sorgen reingeholt. Das macht doch gar keinen Sinn. Macht es doch bitte einmal richtig, ja, und schiebt diese finanziellen Sorgen mal jetzt einmal, aber ein für alle Mal zur Seite, anstatt dass sie alle halbe Jahre jetzt reinrauschen. Weil es wird höchstwahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen. Also ich sehe jetzt nicht, dass nächste Woche alles wieder gut ist. Dafür ist es einfach zu strukturell, was da gerade passiert. Wie könnt ihr euch mental sozusagen darauf einstellen? Dazu werde ich aber auch nochmal eine Sonderfolge machen, ja, zu mentaler Resilienz in Krisenzeiten. Vorbereitet sein, macht Pläne, was auch immer euch ruhig schlafen lässt. Packt ein dickes Sicherheitspolster auf euer Konto, ja, baut es auf. Das lernt ihr zum Beispiel im Finance First, wenn euch das ruhig schlafen lässt. Bei mir zum Beispiel ist das der Fall. Nutzt die Krise, um vermögend zu werden. Wie ihr das machen könnt, lernt ihr zum Beispiel bei uns im Mentoring, ja, das strategisch aufzubauen. Wenn ihr sagt, oh, ich fühle mich aber irgendwie in Deutschland nicht sicher, will ich vielleicht doch auswandern. Ja, dann macht ihr dafür einen Plan. Ja, dann überlegt ihr, ja, schmiede dafür einen Plan und überlegt dir, wann du ihn dann wirklich umsetzt. Wenn dies passiert, dann mache ich das. Wenn dies passiert, dann mache ich das. Sucht ihr eine Community für Austausch. Sucht euch Expertinnen, denen ihr vertraut. Betrachtet die Dinge differenziert. Seht die Welt so, wie sie ist und nicht, wie ihr sie gerne hättet. Wir hätten es alle gerne, dass wir keine Inflation haben, dass uns keine Steuererhöhungen bevorstehen, dass wir nicht in eine Krise gerade schlittern oder vielleicht schon mittendrin sind, dass wir unser Geld sparen müssen, dass wir unser Geld investieren müssen. Das lässt sich so schön einfach so wegschieben. Aber so ist die Welt nun mal gerade nicht. Und es geht darum, das jetzt zu realisieren, zu akzeptieren, schlaue Entscheidungen zu treffen und zu schauen, wie ihr nicht nur unbeschadet rauskommt, sondern wie ihr sogar noch besser auf der anderen Seite rauskommt. Und das ist mit ein paar wenigen Schritten wirklich sehr einfach zu realisieren. Außerdem, ja, konzentriert euch auf euren Einflussbereich. Ihr könnt selber entscheiden, welche Medien ihr konsumiert, wie viel Medien ihr davon konsumiert. Konzentriert euch auf euer Leben, auf eure Ziele, auf euer Mindset, auf eure Entscheidungen, auf eure Prinzipien und auf das, was ihr wirklich beeinflussen könnt. In diesem Sinne, ich glaube, ich habe die meisten Fragen, die alle beschäftigen, hoffentlich gut einfangen können. Falls ihr noch weitere Anschlussfragen habt, meldet euch gerne, schreibt mir bei Instagram, kommentiert auch super gerne hier, wenn ihr bei Spotify seid, da geht das jetzt, ja, unter diesem Podcast hier, unter diesem Video, kommentiert super gerne bei Spotify, bei YouTube, hinterlasst mir natürlich auch sehr, sehr gerne Feedback und natürlich auch ein paar Sternchen, je mehr, desto besser. Und ja, wir werden euch hier natürlich auch weiterhin begleiten in Krisenstark, in dieser neuen Podcast-Reihe und natürlich auch mit unseren ganz normalen Podcast-Folgen. Also, bleibt krisenstark und wir hören uns nächstes Mal dann schon direkt wieder.